Gnade sei mit euch und der Friede unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Im Namen des dreieinigen Gottes haben wir Gemeinschaft erlebt, Menschen zweier Partnergemeinden. Am Himmelfahrtstag haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir sind reich beschenkt worden durch die Begegnungen untereinander, durch das, was wir an Schönem erlebt haben, auf der Fahrt nach Dresden, gestern, bei der Begegnung hier in der Kirche, vorher beim Abendbrot, mit vielfältigen Zeichen hat für uns diese Partnerschaft, die unsere Gemeinden nun schon lange verbindet, wieder neuen Glanz bekommen. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar. Ich will das nicht wiederholen, was ich gestern Abend gesagt habe, zum Stichwort Danke sagen, aber auch im gottesdienstlichen Zusammenhang möchte ich im Namen unserer Gemeinde und in erster Linie natürlich derer, die jetzt diese 4 Tage mit hier sind, danken. Und wir freuen uns, dass wir jetzt gleichsam als Höhepunkt dieser Begegnung uns gemeinsam unter Gottes Wort sammeln können. Ich will uns zunächst den Predigttext lesen, der empfohlen ist für den heutigen Sonntag ex audi. Ich lese aus Römer 8, die Verse 26 bis 31. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, du auf unserer Seite, du für uns. Was kann uns da noch von Gottes Liebe trennen? Herr, schenke doch durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass dies Wort und das, was du damit meinst, uns erreicht in der Tiefe unserer Seele, dass wir dadurch einen Impuls bekommen für unseren Glauben, für unser Leben im Glauben. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für dich und dein heiliges Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, von dem Predigttext, den ich gerade gelesen habe, da mag vielleicht vielen von uns dieser eine Vers im Ohr sein, der 28. Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Bei manchem ist das vielleicht der Konfirmationsspruch, bei anderen der Trau- oder auch der Taufspruch. Und ich kann mir vorstellen, dass einigen unter uns dabei etwas einfällt, eine Situation, die man als ganz verfahren und unglücklich erlebt hat, aber am Ende hat sich dann doch alles zum Guten gewendet. Oft auf überraschende Art und Weise. So wie in folgender Geschichte, die jemand aufgeschrieben hat, der aus unserer Gemeinde stammt in Spetzerfehn und viele Jahrzehnte als Missionar im südlichen Afrika gearbeitet hat. Er schreibt, einem Farmer ist ein Pferd entlaufen. Die Nachbarn kommen, um ihn zu bedauern. Aber der Farmer meint, wer weiß, wozu das gut sein mag. Nach einer Woche kommt sein Pferd zusammen mit 10 wilden Pferden zurück. Die Nachbarn kommen wieder, diesmal um den Farmer zu beglückwünschen. Und er sagt wieder, wer weiß, wozu das gut sein mag. Sein Sohn versucht, die wilden Pferde einzureiten und bricht sich dabei ein Bein. Jetzt bemitleiden die Nachbarn den Farmer wieder. Aber er sagt wieder sein Sprüchlein, wer weiß, wozu das gut sein wird. Da bricht ein Krieg aus und alle jungen Männer werden einberufen. Nur der junge Mann mit seinem gebrochenen Bein nicht. Soweit diese kurze Begebenheit und ohne, dass sie noch weiter erzählt wird, liegt auf der Hand, was damit gemeint ist. Die ganzen negativen Dinge, von denen hier erzählt wird, ergeben einen Sinn. Dass das Pferd erstmal gestohlen wurde, weggelaufen ist, dass dann der Sohn das Bein gebrochen hat, das alles war dazu gut, dass er nicht mit in den Krieg ziehen musste. So weit, so gut. Und ich will nicht abstreiten, dass einzelne Menschen es auch so empfinden, wenn sie auf bestimmte Wegstrecken ihres Lebens zurückschauen. Dass es ihnen möglich wird, in dem, was einmal sehr unüberschaubar war oder auch belastend war, dass sie darin im Nachhinein einen Sinn erkennen können. Etwas, ja, woran sie erkennen können, es war doch gut. Ich habe das vielfach von Menschen so erzählt bekommen und es selber auch schon erlebt. Meine Frau und unsere jüngste Tochter, sie hatten sich sehr gefreut auf diese Begegnung. Wir hatten uns sehr bald angemeldet. Am Mittwochabend waren die Koffer gepackt und in der Nacht auf den Donnerstag, auf Christi Himmelfahrt, wurde meine Frau krank und war nicht mehr in der Lage, mitfahren zu können. Bis eine Stunde vor Abfahrt des Busses haben wir damit gehadert, haben noch überlegt, riskiere ich es trotzdem, gehe ich mit. Aber sie hat sich dann so entschieden, dass sie dann zu Hause geblieben ist. Unsere kleine Tochter, die haben wir dann natürlich geweckt, haben mir das eröffnet, du kannst jetzt nicht mitfahren, kannst den Koffer wieder auspacken. Dass das nicht so schön war, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Und dann, als wir mit unserer Gruppe in Magdeburg waren, zur Mittagspause, bekam ich einen Telefonanruf von meiner Frau und sie sagte, die Situation hat sich insoweit verschlechtert, dass ich ins Krankenhaus muss, zu einer ambulanten Behandlung. Und da ging es mir so, ja, so ähnlich wie dem Farmer vielleicht, dass ich gedacht habe, Mensch, ganz schön gut, dass sie nun doch nicht mit konnte, sonst hätten wir Komplikationen gehabt mitten auf der Reise. Und so mag diese Geschichte vom Farmer Teil einer Antwort sein. Und insofern kann sie zeigen, dass Leid oder unüberschaubare Erfahrungen nicht sinnlos sein müssen. Und doch, das ist nur ein Teil einer Antwort. Und wir kommen oft sehr schnell damit an die Grenzen. Ich jedenfalls möchte diese Geschichte vom Farmer nicht dem Mann und den Kindern zumuten, deren Frau und Mutter zu Ostern bei uns in der Nähe ums Leben kam, weil irgendwelche besoffenen Bekloppten nichts anderes zu tun hatten, als einen Holzklotz von einer Autobahnbrücke hinunterzuwerfen und damit eine komplette Familie im Bruchteil von Sekunden auseinanderzureißen. Und ich möchte diese Geschichte nicht den beiden Familien zumuten, die gestern vor einer Woche bei uns in Ostfriesland einen kleinen Ausflug mit ihrem Boot machen wollten, auf einem Kanal, nur mal gerade einen Meter tief. Und dann kenterte das Boot und sein 57-jähriger Eigentümer und ein halbjähriger Säugling und ein 4-jähriger Junge sterben. Und ich möchte diese Geschichte vom Farmer und seinem Sohn nicht dem Ehepaar aus unserer Gemeinde zumuten, dessen 45-jährige Tochter vorige Woche nach langer zermürbender Krankheit Zeit an Krebs gestorben ist. Einen Tag nach der Konfirmation ihres ältesten Kindes. Und obwohl sowohl der eigene Ehemann als auch der Bruder hochqualifizierte Ärzte sind. Und wenn da jemand nassforsch die Stirn hätte zu sagen, wer weiß, wozu das gut sein kann, das kann ich euch sagen, dem würde ich aber einiges an den Kopf werfen. Warum? Man kann sich wundreiben an diesem Wort. Gerade in den Tagen, in denen wir mit Leid konfrontiert werden, kann diese Frage nach dem Warum übermächtig werden. Dann, wenn unsere Logik versagt in den Dunkelheiten des Lebens. Und wenn wir nun heute im Predigtabschnitt hören, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, ist dann das damit gemeint, dass uns gesagt wird, ein Christ soll darauf vertrauen, dass es so ist, wie es im Leben gerade läuft, schon am besten ist. Alles hat seinen tieferen Sinn von Gott her. Also, aus irgendeinem Grund wird es schon das Beste für diese Familie sein, dass ihre Mutter und Frau von diesem Holzklotz tödlich getroffen wurde. Und aus irgendeinem Grund wird es schon das Beste sein, dass der Ausflug mit dem Boot für 3 Menschen tödlich endete. Und aus irgendeinem Grund wird es schon das Beste sein, dass die 45-jährige Frau mitten aus dem Leben gerissen wird, obwohl sie noch so gebraucht würde. Nein, ich glaube das so nicht. So zu reden zeugt nicht nur von geistlichem Hochmut und Überheblichkeit, sondern so zu reden empfinde ich auch als grausam. Und ich finde es auch nirgends in der Bibel, dass wir so denken und reden sollten, auch nicht im Predigttext. Und ich bin froh, dass wir diesen Vers heute einmal in seinem Zusammenhang hören und wahrnehmen. Denn das kann uns vor Missverständnissen bewahren. Noch vor wenigen Tagen sagte mir eine Frau, die selber schon durch größtes Leid musste und die wirklich intensiv ihren Glauben lebt: Herr Mann, diesen Vers, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, diesen Vers habe ich bis heute nicht begriffen. Und vielleicht kann der Gottesdienst heute Vormittag dazu helfen, dass wir einmal genau hinschauen und fragen, was meint Paulus denn wirklich mit dieser Aussage, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Was bedeutet es denn wirklich, das Beste? Was ist das Beste für uns? Für uns ist das Beste oft das, was uns in unserem Leben besonders wichtig ist, was die Hauptsache für uns ist. Und wenn ich jetzt fragen würde, was ist für dich das Beste im Leben? Was ist dir besonders wichtig? Was ist die Hauptsache? Ich glaube, dann würden viele unter uns sagen, dass ich gesund bin. Das ist das Beste für mich. Dass ich mit meinem Mann oder mit meiner Frau gut zurechtkomme. Dass wir für unsere Kinder sorgen und uns daran freuen können, wie sie aufwachsen. Dass ich Freude an meinen Enkelkindern habe. Dass ich Freude an meinem Beruf habe, mit dem Einkommen, Auskomme, dass ich Freunde habe, vielleicht auch, dass ich ein schönes Häuschen mit einem traumhaften Garten habe. Und keine Frage, all das kann, all das wird unser Leben unwahrscheinlich bereichern. Und wenn und solange es uns gegeben ist, sollten wir unserem himmlischen Vater täglich auf Knien dafür danken. Paulus schaut im Predigttext aber noch eine Schicht tiefer. Und wie er darüber denkt, was denn das Beste ist, da hilft uns die Bibelübertragung Hoffnung für alle einen Schritt weiter. Dort wird übersetzt: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles, zu seinem Heil. Nochmal: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil. Hier ist also gemeint, das Beste im Leben ist das Heil. Aber auch das ist ein Wort, das man erklären muss. Das Heil, von dem die Bibel spricht, das besteht darin, dass es zu einer tiefen und gelebten Beziehung zwischen Gott und mir kommt. Heil, das ist ein Beziehungsbegriff. Gott und ich, wir haben eine heile Beziehung. Hier schon. Und sie reicht hinein bis in die Ewigkeit. Heil, das ist die intensive, gelebte Beziehung eines Menschen zum dreieinigen Gott. Und genau darum geht es in diesem Abschnitt heute, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, dass ihre Beziehung zu Gott noch stärker wird und dass sie von dieser Beziehung getragen werden. Es geht nicht darum, dass alles, so wie es gerade passiert, schon am besten ist. Es geht auch nicht darum, dass alles Leid schon irgendwie einen Sinn hat, sondern es geht darum, dass jemand, der Gott liebt, selbst durch negative Erlebnisse in der Beziehung zu Jesus bleibt. Ja, mehr noch, dass auch belastende Phasen des Lebens diese Beziehung zu Christus noch intensiver machen können. Und von solchen belastenden Dingen schreibt Paulus ja in diesem Kapitel sehr ausführlich und sehr deutlich. Hier geht es um viel Leid. Paulus spricht von den Leiden dieser Zeit, davon, dass die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt und leidet wie eine Frau, die in den Wehen liegt. Und das gilt für jeden Menschen. Jeder ist am Seufzen und Stöhnen, leidet und ist voll von Ängsten, auch Christen. Und Paulus sagt nun eben nicht, ach, da müsst ihr euch nichts draus machen, das hat schon alles seinen tieferen Sinn. Das wäre verwandt mit dem islamischen Kismet-Denken. Aber es ist nicht die Sicht der Bibel. Paulus sagt stattdessen, die Schöpfung seufzt, die Menschen seufzen. Und wir können an Stellen kommen, in Situationen kommen, in denen wir nicht mal mehr wissen, wie wir beten sollten, um was wir beten sollten. Und wisst ihr was, sagt Paulus? Der Heilige Geist seufzt mit euch. Wir können eigentlich gar nicht genug heulen und stöhnen bei all dem Leid, das wir in dieser Welt erleben. Und deswegen vertritt uns der Heilige Geist, also Gott selbst, mit für uns unaussprechlichem Seufzen. Gott steht nicht über unserem Leid, sondern er weint mit uns. Und nur weil wir das wissen, dass Gott so ist, ist dieser Satz überhaupt zu verstehen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, dass ihre Liebe, dass ihre Beziehung zu Gott noch tiefer wird. Und erst wenn wir uns das klar gemacht haben, können wir uns Gedanken darüber machen, was Paulus hier mit diesem Vers wirklich meint. Die Angehörigen, die nach dem Wurf mit dem Holzklotz ohne Frau und ohne Mutter sind, die werden und die dürfen seufzen und klagen und weinen. Die müssen nicht glauben, dass das alles schon irgendwie einen Sinn hat. Diese Wahnsinnstat war nicht gut und war schon gar nicht das Beste. Sie hat das Glück vieler Menschen brutal zerstört. Und die Angehörigen von den beiden Kindern und dem Großvater, die mit dem Boot ums Leben gekommen sind, sie dürfen seufzen und klagen und weinen. Dieser Unfall war nicht das Beste, was ihnen geschehen konnte und wird es nie werden. Und die Eltern der 45-jährigen Frau und Mutter, die dürfen weinen und seufzen. Diese schlimme Krankheit war nicht das Beste, was ihrer Tochter und der ganzen Familie passieren konnte. Und eine tiefe Wunde wird für immer bleiben. Aber die Angehörigen, die sich in dieser Situation an dem Gott der Bibel festhalten, die werden erleben, dass ihnen dadurch Kraft zuwachsen wird. Und das ist nicht nur einfach eine Behauptung, sondern das ist eine Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben. Mir erzählte eine Frau aus unserer Gemeinde, die vor Jahren ihren Mann durch einen tödlichen Unfall verloren hat, inzwischen wieder glücklich verheiratet ist. Das werde ich nie ganz verwinden, das mit dem Unfall damals. Aber so paradox es klingt, mich hat dieses Unglück nicht von meinem Glauben weggebracht. Am Anfang wohl, sagt sie, da war ich richtig sauer auf Gott und habe ihm bittere Vorwürfe gemacht. Zeit meines Lebens gegeben hat und dass ich mich dem Leben wieder zuwenden konnte. Dass mich dieses schlimme Elend nicht ganz vom Leben abgeschnitten hat. Und seitdem mir das klar geworden ist, bin ich tiefer mit Jesus verbunden, als ich es je war. Und die Mutter der verstorbenen 45-Jährigen sagte mir heute vor einer Woche bei uns im Gottesdienst, bis ganz zuletzt konnten wir miteinander beten und wir haben gespürt, dass wir in Gottes Hand sind. Aber es tut trotzdem so bitter weh. Und so gibt es gewiss auch hier in der Gemeinde Beispiele von Menschen, die das so erlebt haben. Wenn ein Mensch, dem wir sehr verbunden sind, stirbt, dann ist das bestimmt nicht das Beste, was einem passieren kann. So etwas tut unheimlich weh und wir leiden und seufzen darunter. Aber auch dies hat nicht die Kraft, uns aus der Beziehung zu Gott herauszureißen, sondern manche haben die Erfahrung gemacht, dass sie in diesen schlimmen Phasen Gott und seine Nähe und seinen Trost intensiver erlebt haben und letztlich in ihrem Glauben gewachsen sind, auch wenn sie das manchmal erst mit zeitlichem Abstand so sehen und sagen können. Wenn Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder wenn es Konflikte gibt mit den Kindern, wenn Beziehungen zerbrechen und brutale Krankheiten in unser Leben einbrechen, dann braucht niemand zu sagen, es wird schon alles gut sein so. Ich glaube aber, dass auch solche Situationen so verarbeitet werden können, dass die Beziehung zu Christus vertieft wird, dass die Liebe zu Gott im Leid und durch das Leid hindurch wächst. Und das ist nach Paulus das Beste, das ist das Heil. Einige Verse später sagt er, kann man sich irgendein Leid vorstellen, das uns von Jesus wegtreiben kann? Und er hat ja einiges erlebt, etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahren für Leib und Leben und sogar die drohende Hinrichtung. Paulus weiß, wovon er spricht. Christsein ist keine Lebensversicherung. Uns kann genauso viel Leid passieren, wie jedem anderen Menschen auch, bis hin zum Tod. Die entscheidende Frage aber ist, gibt es irgendeine Situation im Leben, die ich mir vorstellen kann, in der Gott mich loslässt, in der er nicht für mich da ist, damit ich mich an ihn klammern kann? Und da steckt ja noch ein zweiter Gedanke dahinter. Für uns sind schreckliche Erfahrungen ja wirklich oft absolut entmutigend. Wir wissen dann einfach keinen Rat mehr. Aber selbst diesen Situationen steht Gott nicht machtlos gegenüber. Es gibt nichts, wo Gott sagen müsste, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Sondern er hat die Kraft und er hat die Weisheit, trotz schrecklicher Erfahrungen aus unserem Leben noch etwas zu machen. Und selbst das Schwerste und das Schlimmste, das uns zustoßen mag, kann Gott sich noch dienlich machen zu unserem Heil. Nun gibt es aber noch eine Voraussetzung, von der im Text die Rede ist und auf die ich bisher nicht eingegangen bin. Das Ganze gilt ja nur denjenigen, die Gott lieben. Das ist also die entscheidende Frage im Leben, ob man Gott liebt, ob man in dieser Beziehung zu ihm steht. Zwei Menschen können das gleiche Leid erleben und dem einen wächst aus der Beziehung zu Gott Trost zu und er gewinnt neuen Lebensmut und der andere reibt sich an seinem Leid auf und kommt nicht wieder auf die Beine. Sein Leben bleibt ein Trümmerhaufen. Und er sieht es als sinnlos an. Und in dem anderen wächst Stück um Stück das Vertrauen darauf, dass ihn auch diese schlimme Wegführung nicht von Gott und seiner Herrlichkeit trennen kann. Und darum wird sein Leben in einer tiefen Weise trotz des Elends nicht sinnlos. Das Entscheidende im Leben ist nach diesem Text heute offenbar nicht, was wir erleben, an guten und was wir erleiden an schlechten Dingen, sondern das Entscheidende ist, ob wir unser Leben in der Liebe zu Gott führen. Ich will es anders sagen. Das Leben ist, wie es ist, ob du Christ bist oder nicht. Aber wenn du Gott liebst, dann kannst du anders damit umgehen. Nicht, weil du so stark bist oder einfach ein dickeres Fell hast oder ein stabiles Nervenkostüm, sondern weil Gott an seiner Verbundenheit zu dir festhält und dir durch diese Verbundenheit Kraft zuwachsen lässt. Und das wird dein Vertrauen auf ihn stärken und es wachsen lassen. Paulus nennt es so, das wird dir zum Heil dienen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Merken wir, liebe Gemeinde, was das jetzt bedeutet? Das Beste, das ist, dass uns nichts und niemand das wieder nehmen kann, dass wir bei Gott auf ewig geborgen sind. Dass wir einen Herrn haben, der auch aus den ungelösten Fragen unseres Lebens noch was machen kann. Und der uns durch alles Leid und durch alles Warum-Fragen hindurch für das Leben in seiner Ewigkeit bewahren will und wird. Der Abschnitt für heute mündet ein in diese Sätze der großen Zuversicht. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jemand, der diese Gewissheit durch viel Leid hindurch gelebt hat, war Paul Gerhard. Gleich singen wir das, was er mit diesem Vers aus Römer 8 verbindet. Paul Gerhard sagt es so: Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott? Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Amen.